habe kurzfristig vorneweg umdisponiert. Ich hatte eigentlich eine Predigt gedacht, da musste ich feststellen, die habe ich euch schon mal erzählt, vor wahrscheinlich nicht allzu langer Zeit. Und damit es nicht langweilig wird, ein anderes Thema. Aber macht nichts. Ich hatte zum Glück eine Reservepredigt dabei. Die Geschichten, wenn Gott Menschen ruft, sind immer spannend. Das ist auch bei Jesus und bei seinen Jüngern nicht anders. Es gibt aber nicht zu allen 12 Jüngern eine Berufungsgeschichte in der Bibel. Aber manche gibt es. Die Berufung der Fischer ist bestimmt die bekannteste. Es gibt aber noch eine, relativ kurz und unscheinbar. Und die wird sogar in 3 von den 4 Evangelien nahezu identisch wiedergegeben. Mir geht es um die Berufung des Matthäus oder anderswo auch Levi genannt. Ich lese euch einen Bibeltext dazu. Ihr dürft auch gerne mitlesen hier vorne. Matthäus 9, 9 bis 13. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt: Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Die Ausgangslage hier will ich mal am Anfang kurz ansprechen. Wir haben eine Gesellschaft, die ist, so wie es uns die Bibel darstellt, wie es uns die Evangelien erzählen, völlig polarisiert. Da haben wir auf der einen Seite die Pharisäer, die Schriftgelehrten, andere orthodoxe Juden, Sadduzäer, wer noch alles dazugehörte, die genauestens auf alle möglichen jüdischen Gesetze achteten und ein frommes Leben geführt haben. Und auf der anderen Seite haben wir viele, die da nicht mithalten konnten oder wollten, Zöllner und Sünder. Wer waren die Pharisäer eigentlich? Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht, wer die Pharisäer eigentlich waren? Ich habe mal nachgeguckt, was eigentlich Pharisäer sind oder waren. Die waren nämlich eine sowohl religiöse als auch philosophische und politische Schule im Judentum. Sie bestanden während der Zeit des Zweiten Tempels, also so auch um Jesu Lebzeiten ringsherum, und als die einzige größere jüdische Strömung haben sie auch die Zerstörung des Tempels um 70 nach Christus überlebt. Sie standen in Opposition zu den Sadduzäern, von denen wir ja auch immer mal in der Bibel lesen, und sie haben im breiten Volk eine Anhängerschaft gehabt. Und auch das kommt ja in der Bibel immer mal raus, sie verpflichteten sich nicht nur dem aufgeschriebenen Gesetz des Moses, sondern haben auch noch viele andere Vorschriften dazu befolgt, was so mündlich von den Vorfahren überliefert wurde. Sie glaubten an die Auferstehung der Toten. Sie lehrten den freien Willen mit dem Vorherwissen Gottes. Und ihnen war ganz wichtig, den Alltag zu heiligen durch die Einhaltung dieser jüdischen Vorschriften. Und durch diese Heiligung des Alltags haben sie es eben auch geschafft, die Zerstörung des Tempels zu überleben, sozusagen. Weil sich eigentlich im Judentum ja sehr viel religiös auf den Tempel ausgerichtet hat. Und dadurch, dass sich die Pharisäer eher aufs Alltagsleben konzentriert haben, konnten sie es auch über die Zerstörung des Tempels hinaus schaffen, weiter zu bestehen und eine gewisse Rolle zu spielen. Wichtig finde ich an der Stelle, dass die Pharisäer nicht grundsätzlich so heuchlerisch und schlecht sind, wie sie uns in der Bibel oft vorkommen. Der Zielgedanke, sich möglichst treu an die Gesetze des Mose zu halten, ist gemäß dem Bund Gottes mit Israel ja erstmal nicht falsch. Und auch Jesus selber hat durchaus Lehren vertreten, die die Pharisäer auch mitgetragen haben. Und auch, dass sich Jesus als Rabbi anreden ließ, deutet auf eine pharisäische Tradition hin. Aber, und das merkt man halt in den Evangelien sehr schnell, so gerade im Disput mit Jesus, dass den Pharisäern bei der ganzen religiösen Pflichterfüllung der eigentliche Sinn dahinter abhanden gekommen ist, nämlich dass das Gesetz zum Wohle des Menschen da ist und nicht umgekehrt. Das zu den Pharisäern erstmal, damit wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Und jetzt die anderen. Zöllner und Sünder. Sünder umfasst ja viele. Also auch nach damaliger Vorstellung, da waren Prostituierte dabei und Ehebrecher, Bettler und unheilbar Kranke. Weil unheilbar Kranke deswegen, die mussten sich ja irgendwas zu Schulden kommen lassen, sonst wären sie ja nicht krank. Samariter, Andersgläubige, Räuber und Gesetzesbrecher aller Art, wohlgemerkt, die das jüdische, gottgegebene Gesetz gebrochen haben, das römische konnten wir durchaus außen vor lassen. Und die Zöllner standen auf der gleichen Stufe, weil sie mit der römischen Besatzungsmacht kooperiert haben, für einen irdischen Herrscher Geld eintrieben und weitestgehend ja auch die vorgeschriebenen, auch vielfältigen und intransparenten Zoll- und Steuernsätze ein bisschen frei erweitert haben, nach Gutdünken. Und damit den Leuten das Geld aus der Tasche zogen. Ja, und damit waren sie auch ziemlich verachtet im breiten Volk. Und sie hatten sich mit ihrem Job ganz bewusst vom jüdischen Volk getrennt. Sie hatten sich permanent versündigt. Im Johannes 7, Vers 49 kann man sogar lesen, dass sie zusammen mit den anderen Sündern Verfluchte sind. Das sind die beiden gegensätzlichen Gruppen, die sich hier gegenüberstehen und von denen wir auch in dem Text was lesen. Und dazwischen dachte ich mir, gibt es bestimmt noch einen ganz großen Teil normale Juden, die einfach nur über die Runden kommen wollten und dabei versuchten, bei der religiösen Obrigkeit so wenig Anstoß wie möglich zu erregen. Jetzt kommen wir mal zu der eigentlichen Berufung des Matthäus. Die Kerngeschichte sozusagen. Die ist ja extrem knapp. Da kommt der kurze Ruf von Jesus: Folge mir. Und die direkte Reaktion von Matthäus, der aufsteht und ihm folgt. Fertig. Das ist eigentlich die Geschichte. Ich habe mich gefragt, warum hat Jesus gerade diesen Matthäus gerufen? Und warum hat der Matthäus so spontan reagiert? Ohne Diskussion, ohne Zögern. Es steht nichts da, also kann das meiste nur Spekulation sein. Bei Markus und Lukas steht die Geschichte fast identisch, nur dass der Zöllner hier Levi heißt, was offenbar der Zweitname oder der jüdische Name des Matthäus war. Offensichtlich habe ich mir gedacht, gibt es ja sowohl für Jesus als auch für Matthäus einen gezielten Wink von oben. Für Jesus, ihn so aus der Kalten heraus in die Nachfolge zu rufen und für Matthäus eben den Wink von oben, diesem Ruf einfach so spontan zu folgen. Obwohl Jesus bei der Auswahl seiner Jünger ja nicht gerade zimperlich war. Ja, wir haben ja ganz schöne Kerle dabei. Fischer und Zeloten, was weiß ich, wen es da noch alles gab. Alles Leute, die als Theologieschüler eigentlich nicht so richtig taugten. Und trotzdem ist der Matthäus eigentlich der unwahrscheinlichste von denen. Alle anderen hatten, soweit das bekannt ist, wenigstens einen redlichen Beruf gelernt oder und waren überzeugte Juden. Matthäus nicht. Der hatte, wie ich schon gesagt habe, mit seiner jüdischen Herkunft ziemlich deutlich gebrochen, indem er sich zum Zöllner machen lassen hat. Hat sich völlig den römischen Besatzern verschrieben. Also, Jesus beruft einen Menschen in seine engste Jüngerschaft. Die 12 waren ja wirklich der allerengste Kreis. Einen Menschen, der von allen anderen verachtet und gehasst wurde. Jesus hat offenbar einen ganz anderen Blickwinkel auf Menschen als wir. Er sieht nicht nur, was ein Mensch war oder ist, sondern vielmehr, was er noch werden kann, was er noch sein kann. Und für den Matthäus ändert sich in dem Moment alles. Bis jetzt war er ja der Unsympath in Person, kann man so sagen. Keiner außer seinesgleichen wollte was mit ihm zu tun haben. Materiell ging es ihm bestimmt gut. Da habe ich erstmal wenig Zweifel. Aber der Preis war hoch, den er dafür bezahlt hat. Gesellschaftlich und wahrscheinlich auch geistlich war sein Leben auf dem Abstellgleis festgefahren. Bis jetzt saß er täglich an seinem Zollposten und hat abkassiert. Unzählige Male wird er aufgestanden sein, nach Hause gegangen sein zum Feierabend, um sich den nächsten Tag wieder hinzusetzen und wieder abzukassieren. Und jetzt? Jetzt steht er auf, um nie wieder zurückzukehren. Sein Leben nimmt ab sofort eine ganz andere Richtung. Er hat eine Perspektive bekommen, einen Ausweg aus seinem, muss man schon sagen, selbstgewählten Schlamassel. Für gewöhnlich bedeutete einem Rabbi nachzufolgen einen begrenzten Zeitraum des Lernens, so 1 bis 2 Jahre. Und dann löste sich der Schüler wieder und ging seinen eigenen Weg. Oder ging auch zurück an seinen ursprünglichen Platz. Aber das, was der Matthäus hier macht, die Nachfolge Jesu antreten, das ist was völlig anderes. Dieser Ruf, folge mir nach, gilt lebenslang. Und noch länger, er gilt ewig. Jesus nachfolgen ist keine Auszeit vom Alltag, das ist ein Lebensweg. Es bedeutet nicht immer, dass man seinen Beruf ausgeben muss. Bei Matthäus war es aber so, und ich denke, es war auch nötig, weil sein Beruf ja sein ganzes Leben in den Dreck gezogen hat. Und zudem ging es auch damals nach Art und Weise so einer Rabbi-Jünger-Beziehung tatsächlich vordergründig darum, sein gewohntes Lebensumfeld eine Weile lang zu verlassen, um eben dem Rabbi tatsächlich auf Schritt und Tritt zu folgen. Hinterherzugehen, nachzufolgen. Und es war bei den anderen Jüngern auch nicht anders. Bei uns heute ist ein kompletter Wechsel des beruflichen und persönlichen Umfelds ja eher selten, wenn ein Mensch zu Glauben kommt. Es gibt es, ja. Man hört es ja bei solchen 180-Grad-Bekehrungen, nenne ich es mal. Wie eben bei Matthäus hier immer wieder, dass Menschen dann aus freien Stücken einen Schlussstrich unter ihr bisheriges Leben ziehen und ganz neu anfangen. Und dann kommt die Diskussion mit den Pharisäern, was eigentlich den Großteil dieses Textes ausmacht. Weil für die Pharisäer ist es völlig unverständlich, dass sich ein anständiger jüdischer Rabbi, selbst ein Jude an sich schon mal wäre nicht gut, aber ein Rabbi ist noch viel weniger, dass der sich in Gesellschaft von Zöllnern und Sündern begibt und sich damit bewusst verunreinigt. Das war ein Unding. Jesus offenbart hier eine völlig andere Motivation, eine anstößige Motivation, Menschen zu seinen Jüngern zu machen. Das ganze Denkschema der jüdischen Elite der damaligen Zeit fährt Jesus vor die Wand. Sie als die vermeintlich Gesunden, als die Rechtschaffenen, die glauben, Gottes Zuneigung zu verdienen, die kommen nicht dran. Sie bekommen von Jesus keine Aufmerksamkeit. Jesus wendet sich denen zu, die von sich aus vor Gott nichts vorzuweisen haben. Ich hatte es schon gesagt, das damalige bekannte Bild vom Rabbi oder Meister und seinen Schülern oder Jüngern sah so aus, dass die Jünger auf Schritt und Tritt ihrem Rabbi folgten, um sich genau anzusehen und abzugucken, was er tat und was er sagte. Und das Ziel war ein ganzheitliches Lernen, umfassendes Lernen. Eine Schüler-Lehrer-Beziehung in einer sehr intensiven Form. Jesus hat das mit seinen Jüngern genauso gelebt und über die Bibel gewissermaßen ja auch mit uns. Er lebt ihnen eine Lehre und einen Lebensstil vor, von dem sie lernen können, lernen sollen. Aber Jesus fügt dem Bild hier im Text noch eine ganz andere Komponente dazu. Nicht nur die des Lehrers, sondern die des Arztes. Jesus sieht sich nicht nur als einer, der eine Lehre, der Wissen und Weisheit weitergibt, sondern eben ganz besonders auch als Helfer, als Unterstützer, als Retter für die Menschen, die Hilfe nötig haben. Und aus Gottes Sicht sind es definitiv alle Menschen. Die Menschen, die sonst keine Hilfe bekommen. Weder körperlich, noch materiell, noch geistlich. Und das Drama um die damalige jüdische Elite war, und das ist ja heute noch oft ein Kennzeichen von Eliten, dass es ihr, zumindest nach dem biblischen Bericht, eben nicht darum ging, die auf der Strecke gebliebenen Menschen mitzunehmen und gemeinsam auf dem Weg näher zu Gott zu kommen. Nein, sie bemühten sich um Abgrenzung, um ihre eigene Heiligkeit oder nennt man es Scheinheiligkeit, ich weiß nicht so genau, ja nicht durch den Kontakt mit weniger frommen Menschen zu trüben, und sich zu verunreinigen. Und Jesus überwindet diese Abgrenzung und er stellt ihren Sinn in Frage. Er tritt ziemlich offen als Rabbi, als Lehrer und Meister auf, er lehrt und predigt und beruft gezielt Menschen in seine Nachfolge und bewegt sich damit gewissermaßen auf der gleichen Stufe wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, wenn die Pharisäer jetzt kommen, als bestimmende religiöse Gruppe ihrer Zeit und ihre eigene Messlatte an Jesus anlegen, um zu prüfen, ob dieser neue Rabbi auch was taugt. Jesus dagegen setzt sich immer wieder über diese pharisäische Messlatte hinweg. Er vermittelt ein ganz anderes Bild davon, was Gesetzeserfüllung bedeutet. Jesus zitiert zwischendurch Hosea. Ich lese den Vers nochmal vor. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Und jetzt kommt der Vers aus Hosea. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Das macht es sehr deutlich, dass schon seit Jahrhunderten es offensichtlich ein grundlegendes Missverständnis gab, was die jüdischen Gesetze betrifft. Immer wieder wird ein stupides Einhalten der Speisereinheits- und Opfervorschriften betont, aber im praktischen, gelebten Alltag hat das alles keine große Bedeutung. Oder es dient sogar noch als Legitimation oder als Ausgleich für alle möglichen Verfehlungen. Aber Gottes Absicht hinter dem Gesetz des Mose war vielleicht doch eine andere. Die 10 Gebote zeigen das. Es geht darum, dass die Juden ein friedliches und harmonisches Miteinander leben können. Bestimmt von Nächstenliebe, von Barmherzigkeit, wir haben es gerade gelesen, von Ehrlichkeit und Gerechtigkeit. Aber wo bleiben solche Werte, wenn verschiedene Kreise der Gesellschaft wegen ihres Lebenswandels rigoros ausgegrenzt und abgeschrieben werden? Jetzt wird es persönlich. Die Pharisäer und Schriftgelehrten werden von Jesus oft als Heuchler bezeichnet, eben weil sie sich in besonders frommer Gesetzestreue übten und das auch öffentlich zur Schau stellten, wie toll sie doch sind, aber eben eigentlich den Sinn des Gesetzes mit Barmherzigkeit und Nächstenliebe nicht verstanden haben. Und darüber hinaus kooperierten sie, der Zweck heiligt die Mittel, an vielen Stellen heimlich mit den verhassten römischen Besatzern, Wenn man sich die Leidensgeschichte von Jesus in den nächsten Wochen mal genauer anguckt, dann merkt man das ziemlich deutlich. Ja, Heuchler und die Pharisäer. Irgendwo schon. Aber ganz ehrlich, bin ich selber auch ein Heuchler. Warum? Unter Gemeinschaftlern und Christen, so wie hier, oder auch zu Hause bei uns in der Gemeinschaft in Burkhardsdorf, da demonstriere ich gerne das fürsorgliche Oberhaupt einer harmonischen Familie. Ich singe Lieder zu Gottes Ehre. Ich predige über Mission, Nachfolge und ein Leben nach Gottes Geboten. Ich stimme auch mit ein, wenn ja, liberale oder zu wenig bibeltreue Christen und Gemeinden kritisiert werden. Und auf der Arbeit lamentiere und lästere ich mit über die Fehler der Kollegen und Geschäftspartner. Ich bescheiße meinen Chef, weil ich während der Arbeitszeit private Sachen mache. Zu Hause schreie ich meine Kinder an. Ich streite mich mit meiner Frau. Ich sitze faul im Sessel rum, statt mich nützlich zu machen. Ich vergeude meine Zeit täglich stundenlang mit irgendwelchen Sachen im Internet, mit fragwürdigen Filmen oder Romanen oder anderen Texten, die man so lesen kann. Ich habe einen nichtgläubigen Nachbarn, mit dem lebe ich in einer friedlichen Koexistenz, aber vielmehr auch nicht. Es reicht nicht mal für ein sinnvolles Gespräch am Gartenzaun, geschweige denn für eine Einladung zum Glauben. Wenn es ums Geld geht, überlege ich mir dreimal ganz genau, wie viel oder wenig ich für bedürftige Menschen übrig habe. Bei Zeit zählt es genauso. Aber für Hobbys und persönlichen Bedarf ist immer was da. Das bin ich. Ganz ehrlich. Ja, eigentlich bin ich so ein Matthäus, so ein notorischer Sünder. Ein Betrüger, ein Kranker. Und ich habe Hilfe und Vergebung nötig, bitter nötig, jeden Tag. Und doch lasse ich oft den Pharisäer raushängen, den frommen Christen, der ich eigentlich gar nicht bin. Und damit laufe ich Gefahr, ganz genauso zu werden, wie die Pharisäer damals waren. Selbstgerecht, hartherzig, hochmütig, auch gegenüber anderen Christen und den Blick fürs Wesentliche verloren. Also bin ich auch ein Scheinheiliger, ein Heuchler. Und ganz oft vergesse ich selber darüber, wie sehr ich Jesus brauche. Warum stehe ich dann hier und predige? Warum stehe ich hier als Bezirksleiter? Ist es die Fehleinschätzung der Brüder und Schwestern, die mich gewählt haben? War meine Heuchelei so erfolgreich? Keine Ahnung. Aus menschlicher Sicht, vielleicht schon, müsste man die fragen, die für mich gestimmt haben. Wenn man 1. Timotheus 3 nachliest, so die klassische Schilderung eines Gemeindeoberhauptes, bin ich für das Amt völlig ungeeignet. Verdient habe ich das nicht. Immerhin kann ich eins guten Gewissens sagen, ich habe nicht danach gestrebt. Ich habe mich nie an diese Aufgaben herangetangelt, um aus eigenem Ehrgeiz irgendwie die fromme Karriereleiter hochzukommen. Das waren nicht meine Interessen. Nee. Und auch deshalb bin ich wieder ein bisschen wie der Matthäus. Matthäus wurde von Jesus gerufen. Und ich genauso. Zwar nicht so direkt, und ich habe auch garantiert nicht so spontan geantwortet. Aber ich sehe es als Ruf Gottes an mich, ihm auf diese Weise nachzufolgen. Ich bin ihm dankbar, dass er mir die Ehre erweist, obwohl ich eigentlich dafür völlig unwürdig bin. Eigentlich ist es ja keine Nachfolge, sondern mehr so ein schwaches Hinterherstolpern, hinterherkriechen und versuchen, irgendwie dran zu bleiben. Ich hoffe ganz stark, dass Jesus noch einen besseren, würdigeren Jünger und Nachfolger aus mir macht, als ich jetzt bin. Ich bete dafür und hoffe drauf, selber machen kann ich es nicht. Und es ist zum Glück nicht nötig, weil Jesus schon alles getan hat, was mich zu seinem Kind, zu seinem Nachfolger macht. Und du? Wer bist du? Bist du auch ein Pharisäer, der empört darüber ist, welcher Bodensatz sich unter den Nachfolgern Jesu so ansammelt? Gehst du vielleicht heute enttäuscht nach Hause, weil der Bezirksleiter gar nicht so mustergültig und fromm ist, wie du gedacht hast? Oder bist du ein Matthäus, der genau weiß, dass er vor Jesus nichts vorzuweisen hat und ihm gerade deswegen gerne nachfolgt? Bist du ein Sünder, der jeden Tag wieder versagt und das auch weiß? Oder bist du ein Heuchler, der an der Gemeinschaft fromm tut, aber zu Hause und auf der Arbeit auch keinen christlichen Lebensstil hinkriegt, so wie ich? Oder glaubst du sogar, ein Gerechter zu sein, weil du dich treu an die Bibel hältst? Wer bist du? Ich lasse die Frage mal so stehen. Ich möchte gern beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst. Jeden, wie er hier sitzt, dass du mich kennst, bis ins Tiefste hinein, bis dahin, wo kein anderer Mensch mehr Bescheid weiß, sogar Sachen, die wir selber gar nicht bewusst wissen von uns, all das kennst du. Und trotzdem willst du uns haben, so wie der Matthäus damals, der von seiner ganzen Gesellschaft, von seinem ganzen Umfeld abgeschrieben war, sich selber ins Abseits manövriert hat als Zöllner. Und gerade den hast du gerufen. Und es ist faszinierend, wie du mit solchen Menschen umgehst. Und es ist auch faszinierend, wie du mit uns umgehst. Und ich danke dir dafür. Danke dir dafür, dass ich, trotzdem wie ich bin, dir nachfolgen darf. Dass du mich in deine Nachfolge gerufen hast. Dass ich dir dienen darf mit dem, was ich habe, was ich kann. Und mit dem, was du aus mir noch machen willst. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass du mit jedem von uns viel vorhast. Dass du einen Plan hast für unser Leben, für das, was noch kommt. Und das wollen wir aus deiner Hand nehmen. Und wollen darauf vertrauen, dass du es gut machst. Und dass du was Gutes aus uns machen kannst. Dank dir dafür, Herr. Amen.